FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
In dieser Folge ist Christian Fenner zu Gast, Co-Gründer von Nukao. Im Gespräch mit Nina Ascheron-Polter erzählt er, wie aus einem selbstgemachten Schokoriegel im Thermomix eine Marke wurde, die heute als eines der spannendsten Food-Scale-Ups im Dachraum gilt.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Christian Fenner, Co-Gründer von Nukao. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo, freut mich sehr, hier dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe mich ja tatsächlich total auf dich gefreut und auf eure Geschichte. Würdest du einmal beginnen mit deinem persönlichen Hintergrund?
Ja, super gerne. Ich bin Christian, bin 33 und komme eigentlich aus Mainz, die Ecke, und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Aachen, war also auf einem ganz anderen Dampfer, nicht FMCG-Dampfer, Richtung Automotive und eher Richtung Maschinenbau. Und dann war ich dort in den ersten Stationen sehr unglücklich, waren auch nur Praktika, aber ich habe gemerkt, irgendwie meine Kommilitonen brennen dafür und ich denke mir, ich kann hier nicht so ein kleines Zahnrad in einem großen Konzern sein, plus ich brenne überhaupt nicht für die Automobilindustrie. Und in der Phase kam dann die Idee, über die wir gleich bestimmt noch sprechen werden. Und dann bin ich tatsächlich nach dem Bachelor direkt in die Startup-Welt und habe angefangen, Nukao aufzubauen. Vor jetzt fast 9 Jahren, 2015 ging es los. Und das ist auch mein ganzer Werdegang. Also ich habe mich von vornherein hier um das Thema Marke und Vertrieb gekümmert und bin jetzt zusammen mit meinem zweiten Co-Founder, am Anfang waren wir drei, in der Geschäftsführung und bin CMO und betreue immer noch so die Top-Kunden in Drogerie und im Bio-Bereich.
Jetzt ging das ja ganz schön schnell, dass du dann gestartet bist, aber was genau ist denn da passiert? Also wen hast du kennengelernt? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hast du deine Co-Gründer gefunden?
Ja, es ist vielleicht eine klassische Food-Gründer-Geschichte, aber hat auch ihre Besonderheiten. Also ich war aus meiner Perspektive in der Quarter-Life-Crisis mit 25 und wusste nicht, was ich jetzt mache mit meinem abgeschlossenen Ingenieurstudium und absolut null Leidenschaft in meinem Weg aktuell und war wirklich, wirklich nicht gut drauf. Und parallel die echte Gründungsgeschichte oder der Start kam von meinen beiden Mitgründern. Die waren in England auch Wirtschaftsingenieure, aber sehr schon im Bereich Food verhaftet, einfach dadurch, dass sie sich viel mit Ernährung beschäftigt haben, was die Gesundheit angeht. Und in England ist das Essen wirklich katastrophal. Man findet wenig Gutes, wenn man so ein Student ist und irgendwie zwischen, 12 und 2 Uhr was finden will mittags. Und dann dachten sie sich, okay, es gibt irgendwie hier so die richtig süßen Schokoriegel, Snickers und Co. Und es gibt so diese typischen Dattel-Fruchtriegel, aber irgendwie was so richtig geil schmeckt und keine Zuckerbombe ist, hat gefehlt. Und tatsächlich hat mein Mitgründer ein Schokoladen-Selbstmach-Set geschenkt bekommen damals. Und statt daraus so eine schöne Tafelschokolade mit ein bisschen garnierten Nüssen und Blüten oder so zu machen, haben wir es Ingenieurs-like pragmatisch in den Kochtopf geworfen, die Schokolade, aufgeschmolzen und dann ganz viele Nüsse, Samen und gesundes Zeug sozusagen reingeworfen. Das dann in Tupperdosen gepackt und in die Bibliothek genommen. Und das war die Geburtsstunde von Nukao. Sehr unschön wahrscheinlich und auch noch nicht so lecker wie heute. Aber die Kommilitonen haben es gefeiert. Und dann kam die Nachfrage, können wir da mehr von haben? Und das dann garniert mit wirklich viel Input auch aus dem Studium im Bereich Entrepreneurship, wo den beiden auch eingebläut wurde. Ey, ganz ehrlich, erstmal egal, was ihr für eine Idee habt, fangt an, es gibt nie wieder so eine gute Zeit wie Anfang, Mitte 20. Und dann waren es eben drei Wirtschaftsingenieure, die gesagt haben, wir sehen wirklich noch eine Lücke im Bereich Schokolade. Es gibt wenige nachhaltige und, ich sage jetzt mal, cleane, gesündere Alternativen. Und zum Glück brauchten die beiden noch jemanden für Marketing und auch generell noch einen Sparringspartner. Und als der Anruf kam und ich in Sindelfingen saß in meiner Wohnung, ich wusste nicht, dass daraus ein Startup wird, aber ich dachte, ja, das klingt nach etwas, wofür ich brennen kann. Und dann sind wir die Reise gestartet, zusammen.
Was genau der Anruf beinhaltet? Was genau war die Aussage? Lass uns ein Schokobusiness machen und die Welt revolutionieren.
Ja, so Christian, wir haben den Schokoriegel neu erfunden. Hast du Bock dabei zu sein? Und das klang, es war für mich eigentlich schon ein ausreichender Elevator-Pitch, um zumindest mal tiefer reinzugehen. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Also ich kannte einen von beiden aus dem Studium, den anderen noch gar nicht. Und dann haben wir uns getroffen und die beiden hatten schon so ein bisschen so Küchenmuster aus der WG-Küche dabei, geschmacklich ausbaufähig. Aber ich habe trotzdem wirklich gespürt auf einmal, so kann sich das anfühlen, wenn man für etwas brennt. Das war auch vor der ganzen, ich sage jetzt mal, ja, Purpose-Gründer, vor diesem Trend, wo quasi Purpose so das Buzzword wurde. Es war 2015, auch vor Fridays for Future und Co. Aber natürlich war unsere Generation da schon sehr drauf gepolt, okay, wenn wir, ich sage jetzt mal, in der Wirtschaft was Neues aufbauen wollen, agieren wollen, dann muss das gewissen Werten folgen. Wir bauen jetzt nicht, wir bauen jetzt nicht nochmal ein Milka Ferrero Mars jetzt in dem Fall, sondern wenn wir was Neues in dem Bereich bauen, dann hat das ein anderes Fundament. Und es hat sich einfach sehr gut angefühlt, weil ich dann gemerkt habe, ich kann mit meinem Studium, wo natürlich auch BWL drin war, vielleicht doch was bewegen. Und klingt erstmal absurd, Schokolade, das Regal ist ein reines Haifischbecken, werden wir auch noch drüber sprechen. Aber wir haben schon gesehen, da gibt es relativ wenige Player, die es wirklich ernst meinen, in die Lieferkette reinzuschauen, Nachhaltigkeit da wirklich zu leben. Und damals war es auch nochmal ein deutlich gesünderer Riegel. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Damals war es, wie ich schon gesagt habe, wirklich ein gesunder Snack. Und so hat er auch geschmeckt. Das war wirklich dunkler Kakao mit Hanfsamen und Nüssen. Kannst dir vorstellen, eher wie so ein Müsli-Riegel mit Schokolade ummantelt. Heute sind wir richtig leckere Schokoladen, natürlich besondere Sorten, aber eher, was man sich darunter vorstellt, damals war es ein sehr nischiger, tatsächlich gesunder Schokoriegel. Und damit sind wir dann erstmal gestartet.
Ja. Jetzt würde ich nochmal gerne einsetzen. Also ihr seid ja von England dann zurück in Deutschland. Ihr habt euch auf dem Standort festgelegt. Ihr habt eure Rollen verteilt. Wie genau kann ich mir die Anfänge vorstellen, wenn du darauf nochmal schauen könntest?
Genau, also wir hatten die Muster aus unserer eigenen Küche, die wir selbst auch weiterentwickelt haben. Schokolade ist eine absolute Diva, kann ich schon mal sagen. Wir hatten keine Ahnung, wie kompliziert das ist, einen von 8 Kristallzuständen immer dann zu treffen durch Temperierung und Co. Also sehr komplex, gibt nicht ohne Grund Schokolatiers auf dieser Welt. Und dann sind wir auf die Suche nach Produzenten gegangen, wirklich in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, und dachten, ja, das ist ja klar, das ist eine super Idee. Ja, die Antwort war, Jungs, nette Idee, aber also habt ihr schon mal ins Supermarktregal geschaut? Außerdem, ihr seid jetzt 3 Wirtschaftsingenieure, Vertrauen jetzt auch nicht ganz groß da. Und somit haben wir eigentlich eine Absage nach der nächsten bekommen. Und ich weiß noch, haben eine Absage in der Schweiz bekommen und waren dann auf der Fähre auf dem Bodensee zurück nach Deutschland. Und da haben wir dann den Schluss gefasst, gut, also ich meine, wir machen das ja schon jetzt im Thermomix und im Kochtopf, können wir eigentlich auch hochskalieren. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, gut, dann machen wir jetzt eine eigene Manufaktur, haben uns in Dresden so 150 Quadratmeter Ladenlokal angemietet und sind da rein. Wir haben uns, das habe ich jetzt vergessen, davor für das Exist-Gründerstipendium beworben. Das ist vom Wirtschaftsministerium so eines der Gründungsstipendien. Auch da haben wir erst eine Absage erhalten, aufgrund dieser absurden Branche. Haben dann unser Team mit einem Lebensmittelchemiker erweitert, damit wir eben fachlich ein bisschen diverser sind. Und damit hat es dann geklappt. Und mit dem Stipendiumsgeld konnten wir dann die ersten Mieten zahlen und uns so die Grundausstattung an Maschinen und Co. anlegen. Also das waren jetzt keine großen Maschinen, war letztendlich auch nur eine Kenwood-Küchenmaschine, eine große Kühlbox. Also es war schon sehr rudimentär. Aber damit konnten wir unser Produkt auch lebensmittelsicher, biozertifiziert und so weiter produzieren und dann mit einem Golf in Dresden auf Vertriebsjagd gehen. Und wir waren dann eben dort in Biomärkten am Anfang. Also wir reden jetzt 2016. Und jedes Wochenende auf Messe. Also wir waren dann wirklich auf jeder Biomesse, die es gibt, Endverbraucher, aber auch Handelsmessen, Biofach, und haben dann da unsere selbstgemachten Schokoriegel probiert zu verkaufen.
Wie habt ihr euch zu dem Punkt dann schon auf die Auswahl der Sorten festgelegt, der Riegel, die ihr da produziert habt?
Reines Bauchgefühl und Feedback dann auf den Messen. Also wir sind dann relativ früh schon, ich weiß noch, es gab auch Messen, da sind wir einfach als Gast rein, hatten aber im Rucksack ein Tablett und ein Tupperbox und haben dann einfach verkostet und so getan, als wären wir Aussteller. Und das Feedback war eigentlich immer relativ gut, aber wir haben wirklich da keine Marktforschung gehabt. Wir haben das einfach aus dem Bauchgefühl gemacht. Die erste Sorte war Mandel-Chia. Die gibt es jetzt nicht mehr. Dann hatten wir sowas wie Espresso-Crunch. Also einfach, worauf wir so Lust hatten. Und das ist auch in der Nische, in der Bio-Nische eigentlich ganz gut angekommen.
Jetzt sprichst du schon die Nische an, Thema auf Vertriebsstrategie. Welche habt ihr da gewählt?
Rückwirkend kann ich natürlich sagen, Connecting the Dots war das natürlich eine ganz klare Strategie. Erst den Fachhandel zu beackern, dann darüber nach und nach in den Drogeriefachhandel zu gehen. Und jetzt sind wir im Prinzip auch im Lebensmitteleinzelhandel. Damals haben wir soweit ehrlich gesagt nicht gedacht, aber es war intuitiv natürlich auch schon die richtige Entscheidung, im Fachhandel zu starten, weil wir da natürlich sowohl, was die Preiswahrnehmung angeht, einfach weiter oben starten können, weil die Kunden einfach Premium gewohnt sind und weil du da nicht mehr groß erklären musst, warum Bio, Vegan, Fairtrade vielleicht eine bessere Idee ist für die Zukunft unseres Planeten. Wir hatten damals auch als großes Vorbild, gibt es auch immer noch, Love Choc, das ist so eine Schokoladenmarke aus Holland, die quasi eigentlich nur im Fachhandel stattfindet, das aber europaweit. Das fanden wir eine super Idee, dass wir sagen, okay, wir gehen in den Fachhandel, exportieren aber dann auch relativ schnell. Und das haben wir dann auch zumindest versucht, mit jetzt rückblickend keinem großen Erfolg. Genau, also aber wirklich 2,99 UVP der Riegel und dann über die regionalen Großhändler dort und dann irgendwann stand dann Alnatura und Dens vor Messe stand und das war für uns schon unvorstellbar. Also das war schon eigentlich das Ende der Fahnenstange. Sollte noch ein bisschen mehr kommen, aber das war erstmal der Start.
Jetzt habt ihr euch auch in anderen Kategorien probiert auf eure Reise. Da bin ich auch gespannt. Was habt ihr da erlebt?
Genau, also wir waren dann mit unseren Riegeln erfolgreich. Wir hatten 3-4 Sorten, waren im Biofachhandel auch wirklich gut angekommen. Und dann gab es so eine typische Möglichkeit, so ein shiny thing, was auf dem Wegesrand auftaucht. DM hatte einen Wettbewerb ausgerufen für eine Crowdfunding-Kampagne und die besten Crowdfunding-Kampagnen kriegen einen Listungsplatz national bei DM. Es muss sich allerdings um ein neues Produkt handeln. Das haben wir sehr ernst genommen, die Regelung. Ich frage mich, im Nachhinein hätten wir die lockerer interpretiert und einfach eine neue Sorte gelauncht. Wie wäre es dann ausgegangen? Wir haben gesagt, nee, dann muss es was ganz anderes sein und haben die Schublade aufgemacht, auch reiner Eigenbedarf, keine Marktforschung so groß, veganes Proteinpulver. Das braucht die Welt noch. Da gab es das auch noch kaum im Handel. Wir waren mittlerweile, gar keine Veganer bei Gründung, aber durch die Befassung mit dem Thema dann doch überwiegend vegan unterwegs und dachten, okay, es gibt nichts in dem Bereich, was schmeckt. Also haben wir kurzerhand ein Konzept eigentlich nur von veganem Proteinpulver auf die Beine gestellt, damit eine Crowdfunding-Kampagne über Start Next geschaltet und wurden Zweiter von, ich glaube, 20 Startups. Haben 50.000 Euro über Start Next eingesammelt für dieses noch nicht existente Produkt, was ja bei Crowdfunding auch durchaus üblich ist. Unterschied ist, zusätzlich noch eine nationale DM-Listung für dieses nicht vorhandene Produkt. Also, Riesenerfolg. Was machst du? Ja gut, machst du es natürlich. Ne? Weil wir auch mit den Schokoriegeln damals nicht zu DM reinkamen. Wahrscheinlich Preispunkt zu hoch, generell sehr nischig, 3 Euro. Und jetzt auf einmal hatten wir eine Listung mit einem Proteinpulver. Und dann haben wir das durchgesetzt. Die Marke hieß dann Nu Pro statt Nu Cow. Und die erste Diversifizierung war vollstreckt. Wir waren total euphorisch. Und dann ging das so ein bisschen weiter. Dann hatten wir noch Ideen, dass wir auch in diese Snacking-Richtung gehen wollen und haben einen Hanfsamenriegel gemacht, quasi ohne die Schokolade. Das war dann Nu Seed. jetzt haben wir schon drei Marken, dann brauchen wir eine Dachmarke. Dann haben wir The New Company quasi als Dachmarke gegründet und hatten aus unserer Sicht ein total stimmiges Konzept. Wir haben es damals auch genannt For Body, Mind and Soul. Ja, für Body ist New Pro, Mind, also Brain Food, ist der Hanfsamenriegel und Soul natürlich die Schokolade. Und sind auch durch Listungen, die sind durchaus auch reingekommen. Ne? Also wir sind viel dann durch Pipefills sehr schnell gewachsen und waren eigentlich drauf und dran zu sagen, hey, wir werden eben eine Multi-Category-Marke und disruptieren eine Kategorie nach der anderen und machen die nachhaltig und gesund. Und ja, sky is the limit.
Wie ging das Ganze aus dann? Weil ihr habt euch hier wieder fokussiert.
Richtig, jetzt hast du schon das Ende vorweggenommen. Richtig, wir haben uns wieder fokussiert letztendlich. Das Ganze ging dann bis 2020 ungefähr, also 4 Jahre, und wurde dann noch befeuert durch ein großes Funding also wir wurden von den VCs und Family Offices der Branche natürlich dann auch entdeckt, weil wir schnell gewachsen sind und sehr erfolgreich waren. Und das dann eben auch noch mit ordentlich Budget dahinter. Wir haben große Kampagnen gefahren. Food for a New World war so eine große. Auch vielleicht, wer zuhört, war auch ein großes Ding. So in der Lebensmittelzeitung haben wir zum Beispiel im Spiegel eine ganze Seite gebucht und haben aktiv Frau Klöckner, damals Landwirtschaftsministerin, und die großen Konzerne wirklich angeprangert, appelliert, gesagt, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? So, wir müssen anfangen, nachhaltig zu wirtschaften im Bereich Verpackung, im Bereich Zutatenlisten, Bio-Vegan und so weiter. Also wir waren richtig laut. Und das hat auch nicht allen gefallen. Wir waren wirklich jung und wild. Und das war sehr spannend. Aber klar, das hat polarisiert. Und ja, was wir dann eigentlich gemerkt haben, ist, dass die Rotationszahlen, vor allem bei DM, die sehr stark gestartet haben, auch gerade im Bereich Schokoriegel, nach und nach runtergingen. Das hatte natürlich mehrere Gründe, auch das Regal. Wir waren so ein bisschen First Mover für gesunde Riegel, gesunde Schokolade oder Gesimbär. Und da haben wir schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Auch bei unseren Proteinriegeln nicht sonderlich hohe Rotation. Und generell hat es geruckelt. Ja, der Umsatz, der sich jedes Jahr verdreifacht hatte, hat auf einmal stagniert. Und wir wussten nicht so richtig, was los ist, bis wir dann ja genauer auf unser Produkt, auf unsere Zielgruppe, auch auf die Daten geschaut haben. Muss ich auch vorstellen, Startup hat jetzt nicht direkt Nielsen-Daten. Also du bist eigentlich im Blindflug unterwegs. Und du siehst vor allem die Umsätze, die reinkommen. Und wenn du dich jedes Jahr verdreifachst, denkst du erstmal und hast auf Instagram eine Community, die dich absolut abfeiert, die fast so groß ist wie die von Rittersport. Ja, also da denkst du jetzt nicht dran, dass irgendwas falsch läuft. Das Problem ist, dass was schief lief, und das war eben, dass wir viel Umsatz durch Pipefills und durch neue Produktlaunches generiert haben, aber im Prinzip unser wiederkehrender Umsatz, unsere Retention Rate, hat sich dann rausgestellt, war zu schwach. Und dann mussten wir auf einmal an die Grundfesten gehen. Im Prinzip waren es 2 Hauptlearnings, die wir dann hatten. Der erste war, darüber können wir einen eigenen Podcast machen, aber das Thema Product Market Fit. Wir haben dann eben gemerkt, warum dreht sich jetzt Nukao nicht mehr so stark? Okay, es ist die Wiederkaufsrate. Warum ist die Wiederkaufsrate nicht so hoch? Es ist der Geschmack in der breiten Masse. Also dieses Produkt, was wir quasi in England und auch dann in Deutschland natürlich im Biofachhandel erfolgreich positioniert haben und auch wirklich eine große Fanbase hatte. Also bis heute wollen Leute diesen Riegel zurück. Und es tut mir, also vielleicht kommt der irgendwann nochmal, aber wir hatten wirklich eine große Base. Aber national Drogerie ist ein anderes Game. Da reicht es nicht, selbst eine Kundengruppe von 10.000 Leuten zu haben direkt, sondern du brauchst wirklich eine breite Käuferschaft. Und da war es eben so, wenn ich selbst einen gesunden Schokoriegel erwarte, will ich auch, dass es einigermaßen so schmeckt. Und das hat zu viele Menschen enttäuscht. Das heißt ja, Fazit, ein zu nischiges Produkt. Oder wir haben dann aus dieser Produktnische rausskaliert. Und das hat dann nicht mehr funktioniert. Das war das eine große Learning. Und das zweite war, das war dann auch intern zu spüren, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit FMCG zu tun, sondern, glaube ich, einfach auch mit Startup-Skalierung. Wir also wir haben uns übernommen intern auch. Wir haben den Fokus verloren. Wir hatten, wie gesagt, dann auch schon, wir hatten schon Country Manager in England. Wir haben schon exportiert in über 10 Länder, aber eben nicht relevante große Mengen überall. Und ja, waren ein großes Team und haben den Fokus verloren. Und haben auch unser Kernprodukt Nukao aus den Augen verloren, was eigentlich unser Start war. Genau, und dann wurde es eben auch irgendwann wirtschaftlich herausfordernd, ne? Wenn man den großen Fixkostenapparat aufgebaut hat, sich nicht mehr um die ganzen Marken kümmern kann, auch teilweise die Erfahrung fehlt. Also ich meine, ne? Wir waren dann zwar schon 4 Jahre erfahren, aber eben immer noch sehr unerfahrene Gründer. Das muss man einfach so sagen. Und dann haben wir radikal Schritte eingeleitet und haben gesagt, okay, wir sägen alles ab, bis auf Nukao, also die 2 Produktlinien abgesägt. Wir sägen alle Länder ab, außer Dach. Und wir verkleinern uns im Team, was auch sehr schmerzhaft und schwierig war. Und wir ändern unsere Rezeptur. Und wenn wir die Rezeptur ändern und damit eigentlich auch die Positionierung, da müssen wir auch gleich ein Rebranding machen. Und dann haben wir uns eben 2021 komplett gerebrandet mit einem neuen Schokoladenportfolio. Und da standen wir dann. Spoiler, die Lösung war noch nicht, war es noch nicht. Da kann ich gleich weitermachen, aber ich will nicht zu lange reden.
Genau, jetzt habt ihr euch ja also ein Stück weit auch neu erfunden, vielleicht nicht, aber entlang der Reise weiterentwickelt. Was ich nochmal spannend fand, war dieser Punkt, ne, auf der einen Seite nicht zu nischig und trotzdem musst du irgendwie die breite Masse erreichen. Inwieweit glaubst du auch mit eurem Produkt, eurer Mission, das gut erreichen zu können?
Naja, jetzt mittlerweile sind wir da deutlich selbstbewusster und ich würde sagen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, wir mussten es halt entscheiden oder man muss sich entscheiden, wo man auch einen Impact haben will. Es ist jetzt ein Thema Gesundheit oder ein Thema Nachhaltigkeit. Bei Schokolade läuft es schon ein bisschen gegensätzlich. Also wir mussten uns entscheiden, wir wollten beides sein. Wir wollten die perfekt gesunde und perfekt nachhaltige Schokomarke sein. Aber eigentlich unser Antrieb, auch als Gründer, auch was wir so im Studium erlebt haben, bei unseren Auslandsaufenthalten, generell als Generation Klimawandel, war uns eigentlich klar, die Gesundheit wird jetzt nicht beim Naschen komplett gerettet. Ja? Also da geht es wirklich um Trends wie plant-based und generell einfach natürliche Ernährung. Und selbst Menschen, die sich sehr gesund ernähren, gönnen sich ab und zu einfach mal ein Stück Schokolade. Und das muss jetzt nicht auch noch komplett 100% zartbitter sein. Ja? Was allerdings der Fall ist, ist, Schokolade ist die Lieblingssüßigkeit der Deutschen und es hat einen absolut katastrophalen Fußabdruck. Also es ist, das muss ich kurz ausholen, aber hinter Rindfleisch die Nummer 2, was CO2-Emissionen angeht, pro Kilogramm Essen, weit vor Palmöl, weit vor Fisch und Dairy und so weiter. Das weiß nur niemand, wurde bisher erfolgreich verschleiert von den Großen. Liegt ganz einfach daran, dass Kakao in Regenwaldregionen wächst. Und wenn es da wächst, heißt es auch, dass der Regenwald weichen muss für Monokulturen. Und das ist eben wirklich katastrophal, was dort abgeht. Also Ghana und Elfenbeinküste sind quasi abgeholzt. Und dadurch haben wir ein riesen ökologisches Problem, was wir auch lösen können durch Agroforstwirtschaft. Und jetzt um den Bogen zu machen, das haben wir gesehen. Das ist der Hebel, den wir verändern wollen. Und dann sind wir dort vielleicht eine Nische als Marke, die sagt, wir wollen konsequent so nachhaltig sein, wie wir können. Wir sind auch noch nicht perfekt, aber schon ganz weit, würde ich sagen. Aber dann können wir nicht auch noch nischig im Geschmack sein. Das ist zu viel des Guten. Und deswegen ist Geschmack, Sorteninnovation, geile Produkte, auf Deutsch gesagt, das Wichtigste. Und quasi unser Hebel, unser trojanisches Pferd, um ein bisschen mehr ökologische Produkte quasi in den Handel zu bringen.
Ja, jetzt mit der neuen Rezeptur, mit der neuen Markenerscheinung, was hat sich noch verändert für euch? Wo steht ihr aktuell?
Genau, also wir hatten dann den Relaunch und es hat nicht sofort gezündet, weil wir auch da nicht alles richtig gemacht haben. Es wäre jetzt ja schön, wenn ich jetzt die Geschichte erzählen könnte und dann haben wir es gemerkt und dann auf einmal war alles gut. Nein, also wir haben erstens uns für ein radikales Rebranding entschieden, was also auch vom Look, also das Logo ist quasi nicht wiederzuerkennen gewesen. Dadurch haben wir einfach auch Markenbekanntheit und ja, eine gewisse Basis auch kaputt gemacht. Es war eine bewusste Entscheidung, sie war aber hart. Sie hätte uns auch wirklich noch mehr wehtun können. Ich habe es damals so gemacht, ich habe gesagt, in 10 Jahren, ja, wenn es eine Marke gibt, die wirklich die Schokoladenindustrie ein bisschen geärgert hat und vielleicht wirklich die großen 4 denen wirklich näher gekommen ist, wie sieht die aus? Und da habe ich eben unsere bestehende Marke damals angeschaut, die sehr clean, sehr gesund, sehr funktional war, mit einem Plus, so wirklich so healthy und clean. Ich dachte, ja, so nicht. Die muss Spaß machen, die muss extravagant sein. Und dann war halt das Mindset, nee, wir machen jetzt keine kleinen Änderungen, Hauptsache wir beschützen unsere alte Marke, sondern all in. Genau, also wir sind eine komplett neue, freshe Marke, die sehr laut und sehr besonders ist. Und die also das war gut, das haben wir jetzt nach und nach verbessert. Also Thema Packaging zum Beispiel war dann wiederum nicht so gut auf den ersten Blick, weil wir haben das Rebranding gemacht, aber das Thema Taste quasi komplett vernachlässigt und sahen so ein bisschen aus wie eine typische Berliner Hipster-Marke, das war ganz böse gesagt. Also zu artsy, zu besonders, wieder eigentlich ein großer Fehler, weil die Leute im Regal nicht checken.
Wir sind ins andere Extrem quasi gegangen.
Richtig, wir sind ins andere Extrem geschwappt und waren dann eben ja auch wieder nicht greifbar für eine breit genug Masse, sondern es ist einfach so, okay, das ist jetzt ein fancy Logo, wie es aussieht aus den 70ern, so nach dem Motto, aber was wollen die mir eigentlich verkaufen? Ja, also das heißt, da mussten wir nachschärfen, haben dann gemerkt, okay, wir wollen diese besondere Marke sein, die auch so ein bisschen ikonisches Potenzial hat, aber wir müssen die Regeln des Regals mitspielen, so zum gewissen Grad. Und haben dann eben...
Regeln des Regals.
Die Regeln des Regals sind Einprägsamkeit am Regal, also da waren wir gut. Also du musst als Marke nicht unbedingt einfach nur der Andersartigkeit wegen, sondern wirklich einprägsam, dass du es eben wiederfindest, auch aus 5 Metern Abstand. Ja? Also Thema Markenblock, dass du einfach siehst, okay, hier steht Marke X. Ja, das ist so aus 5 Metern. Dann aus 3 Metern natürlich von Sortenerkennbarkeiten auch. Da klare Unterscheidbarkeiten, da hatten wir oft Probleme mit Kontrasten. Auch immer noch sind wir da dran. Weiß ich jetzt genau, welche Sorte mir gestern oder vorletzte Woche gut geschmeckt hat, die will ich wieder haben. Und dann, wenn du wirklich davor stehst, gut, ist jetzt keine klare Nutzenkommunikation, was in unserem Fall einfach auch wirklich Taste ist. Ne? Also es muss wirklich Spaß machen. Natürlich gibt es da verschiedene Wege. Ja, also andere Marken wie Jokolade oder Tonys, die spielen auch nur grafisch immer noch ihr Logo groß. Kann man machen, ist dann einfach ein anderer Weg. Wir glauben schon, man kann eben dieses Color-Blocking auch verbinden mit starken Taste-Shots. Weil am Ende des Tages... Tafelschokolade jetzt in dem Fall bei uns ist tatsächlich ein Plankauf. Also man geht schon in dieses Regal, das plant man und dann Impuls ist quasi, welche Sorte du oder welche Marke du wählst. Und das dauert 3 Sekunden und dann greift man irgendwie zu und da setzen wir halt auf auch dann ein starkes Food-Visual. Genau, das sind so unsere Regeln, aber als wir gestartet oder als wir unser neues Branding reingebracht haben, war da halt einfach nur ein riesen Nukau-Logo und das hat nicht gereicht.
Nochmal auch mit Blick auf Marketing. Also auch da hat man ja auch nochmal ganz andere Herausforderungen, ne? Je nachdem, wie marktreif ihr seid. Wie gehst du da vor?
Ist auch interessant, hat sich natürlich entwickelt in den Jahren. Jetzt haben wir einfach, weil wir profitabel sein wollen und das ist natürlich dann nicht mehr so ganz einfach, gerade in Zeiten der aktuellen Kakaopreiskrise. Sprich, wir müssen kreativ sein. Wir haben jetzt nicht die Riesenbudgets. Und trotzdem... Es ist natürlich die 2 Zutaten, irgendwie Awareness und Produktkommunikation, klar. Uns hat da ziemlich viel geholfen, das Buch Ramping Your Brand, über auch nochmal zu sprechen kommen, weil dieser Richardson, der Autor, auch nochmal so geschaut hat, gerade in den USA, welche Marken haben eigentlich Erfolg und was machen die anders. Über Awareness spreche ich gleich. Was dort aber auch nochmal wichtig ist, ist so dieses Thema wirklich Grassroots-Marketing. Also wirklich auf der Straße Leute von deiner Mission, aber auch von dem Geschmack überzeugen. Und das ist dann wirklich Kategorie, naja, so hat es Philip Morris und Coca-Cola und Red Bull, haben die auch schon alle gemacht in den letzten 50 Jahren. Also wirklich mit Promotern, mit Events auf der Straße Markenerlebnisse schaffen. Das klingt so in der Social-Media-Zeit gefühlt jetzt oldschool, aber wir merken halt einfach, es ist immer noch, oder wir, ja, es ist für uns immer noch ein super wichtiger Baustein und wir bauen den auch aus. Weil wir glauben, muss es halt mal probiert haben, gerade wir. Wir haben auch mit unseren schokolierten Früchten Produkte, die man jetzt noch nicht so kennt. Wir haben Nussmus gefüllte Tafeln, hast du auch noch nie gegessen. Und wir wissen mittlerweile, da haben wir das Selbstbewusstsein, dass wir sagen, wenn es jemand probiert, dann große Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie ein Fan ist. Von daher ein großer Baustein, Events und auch Field Marketing, auch Verkostungen durchzuführen, auch in den Supermärkten. Und Field Trade Marketing einfach auch am POS. Da sind wir noch relativ am Anfang, aber einfach im Markt stark zu sein. Also das ist das eine, wo auch wirklich ein Großteil oder ein großer Teil unseres Budgets reingeht. Und Awareness ist natürlich dann die Frage, wie macht man das? Da haben wir jetzt eben nicht das Media-Budget für Out of Home, Groß oder TV, was unsere großen Konkurrenten haben. Und da werden wir dann eben kreativ und machen, glaube ich, das, was du jetzt auch meintest. Okay, wie kriegt man organisch Traffic? Und das kriegt man eben durch kreativen Content. Und da lieben wir es einfach, ja, unterhaltsamen Content zu machen, der einfach kommentiert, geteilt wird auf Social Media, zum Beispiel The Office oder Stromberg, ähnliche Einblicke in unser Büroalltag, aber auch Guerilla-Kampagnen, die wir umsetzen, wie zum Beispiel zum Launch unserer Papierverpackung, haben wir die Bremer Stadtmusikanten und Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse und weitere Sehenswürdigkeiten komplett in Papier verpackt, was nicht legal war, aber jetzt auch nicht kein Vandalismus, weil wir es wieder abnehmen oder abgenommen haben. Und gesagt, das ist bescheuert bei den Bremer Stadtmusikanten, aber genial bei Schokolade, die erste in 100% Papier. Und das ist dann total durch die Decke gegangen, auch auf TikTok und auf LinkedIn auch sehr starke Reichweiten. Also wir haben, auch da lieben wir die analogen Elemente in der echten Welt und probieren es immer zu verknüpfen. Wir buchen auch mal Out of Home oder machen Kulturplakatierungen mit starken Statements an passenden Orten und bringen das dann aber immer wieder in Social und kriegen da eben Reichweite und können unsere Markenbekanntheit auch ohne großes Mediabudget erhöhen. Und die dritte Säule neben Field Marketing und eigentlich Organic Social Media Marketing ist dann Partnerschaften und Influencer und da eben auch einen kreativen Weg zu finden. Also können uns jetzt nicht große Celebrities einfach mal so leisten. Das heißt, da muss man in Zusammenarbeit gehen, smarte Wege finden. Und ja, das darf ich jetzt noch nicht sagen, aber im Mai kommt da ein großes Beispiel, wie wir eben auch mit einer Markenkooperation nicht nur Umsatz machen, sondern auch die Markenbekanntheit deutlich steigern.
Mhm. Christian, ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Abschluss. Was mich noch interessieren würde, was hättest du gern früher gewusst? Also auch so ein bisschen mit Blick auf andere Gründer. Ihr habt ja jetzt, wie gesagt, einen super Weg hingelegt. Könnte auch richtig stolz auf euch sein. Was würdest du anderen Gründern mitgeben?
Ich gebe gleich was, aber erstmal muss ich sagen, ich bin tatsächlich echt froh, dass wir mit dieser ersten Firma nicht direkt irgendwie Erfolg hatten und irgendwie einen Exit hingelegt haben. Ich glaube, ich wäre unausstehlich gewesen als Person, weil man ja denkt, das, was man macht, das, also man hat es irgendwie verstanden. Dabei hätten wir einfach nur Glück gehabt. Und auch jetzt sage ich nicht, ich habe es verstanden, sondern es ist einfach ein konstantes Lernen und von daher ist es schon immer erstmal so gut, so einfach zu machen und die Fehler zu machen. Sonst, ja, glaube ich, das Theoriebuch ist gut. Lesen ist auch wirklich mega wichtig als Gründer, aber am Ende muss man irgendwie durch und diese Fehler machen und auf die Schnauze fliegen. Es klingt jetzt sehr ausgelutscht, aber das mal vorweg. Bin ich trotzdem von überzeugt. Ansonsten FMCG-related, also auf jeden Fall dieses, bevor man breit geht, geduldig in die Tiefe gehen. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade im Konsumgüterbereich. Also man hat ja ein Produkt und denkt, das ist der Wahnsinn, ja, das werden alle lieben. Man hat null Markenbekanntheit und ist sehr, sehr in seiner Bubble. Und wenn dann auf einer Messe irgendwie ein nationaler großer Account anklopft, ist es natürlich die Erlösung und das kann super gefährlich sein. Es gibt ja auch, also wir sind jetzt auch schon 8, 9 Jahre im Business. Wir haben viele Konsumgüter-Startups kommen und gehen sehen und wir wären auch mehrmals fast gegangen. Und ich glaube, vieles liegt daran, dass im Prinzip man sich verbrennt an zu großen Listungen, dann ist das Produkt noch nicht so weit oder die Marke ist noch nicht so weit und dann ist man schneller draußen, als man gucken kann. Also das ist, denke ich, sehr gefährlich und ich glaube, Geduld zu haben am Anfang. Also schon natürlich früh rauszugehen, das heißt, ich wollte nicht damit sagen, macht euer Produkt erst perfekt und dann geht raus. Geht schnell in den Markt, aber halt kleinere Bioketten, regionale Händler, online auch super zum Testen. Und dann geduldig sein, und es dauert dann 1, 2, 3 Jahre, wo man unter der Million einfach erstmal langsam wächst. Und wenn man es dann hat, dann kann man Stadt für Stadt oder Region für Region das Ganze, wie ich es vorhin beschrieben habe, auch Grassroots-mäßig aufbauen. Und dann hinten raus zahlt es das aus. Und dann kann man auch hinten raus krass skalieren und jedes Jahr verdoppeln. Ja? Aber man braucht diese Geduld am Anfang. Und die hatten wir nicht. Wir sind sehr schnell in die Skalierung gegangen. Und ich glaube, das war so das Hauptlearning. Und das Zweite vielleicht noch, wenn ich noch Zeit habe, Fokus. Und auch Kategoriefokus. Also das ist typisch auch für unsere Generation an Gründern, weil wir quasi irgendwie purpose-driven sind, denken wir, wir haben so eine krasse Purpose-Marke. Das können wir jetzt auf ganz viele Kategorien auswerten, weil die Leute lieben uns ja nicht wegen unserer Schokolade, sondern weil wir die Welt retten wollen. Das ist Quatsch. Also Kunden kaufen Marken pro Kategorie. Es gibt nur sehr, sehr wenige Beispiele, wo es anders ist. Und auch da bin ich mal gespannt, wie es in 10 Jahren aussieht. Aber man sieht jetzt auch international, eigentlich alle so Plattformmarken tun sich wahnsinnig schwer, außer sie haben ein krasses Online-Geschäft. Von daher, ja, man kennt es ja von sich selbst. Man vertraut der Marke, die nur diese Kategorie macht, und man will nicht die gleiche Marke Schokolade kaufen und dann von der gleichen Marke auch noch Proteinprodukte und noch das Klopapier, sondern ja, das ist dann einfach ein Thema von Vertrauen, und ich glaube, Vertrauen ist das Wichtigste, was eine Marke bieten kann. Ja, also von daher, zweites Learning, was ich gern früher gewusst hätte: fokussiere dich auf eine Kategorie.
Mhm. Ja. Und jetzt noch als letzte Frage für mich. Du bist ja unfassbar intrinsisch motiviert. Wenn du jetzt an Nukao denkst, an die nächsten Jahre, ja, was wünschst du dir für eure Marke? Mit welchem Gefühl möchtest du mit eurer Marke auch in Zukunft verbunden bleiben?
Wir wollen die Nummer 1 Challenger-Marke im Schokoladenbereich werden. Es gibt die 4 großen: Ferrero, Rittersport, Milka und Lindt. Und dahinter sollen wir sehr schnell kommen, natürlich den Abstand immer weiter verkürzen. Das ist das große Ziel. Und am Ende wollen wir jeden Quadratmeter, also das ist hinten raus, ne? Das ist jetzt nicht das vorne raus, wollen wir, glaube ich, oder will ich, eine krasse Love Brand bauen im Schokoladenbereich, wo man weiß, die sind authentisch und die stehen hinter ihren Werten. Was hinten rauskommt, ist das, was zählt. Jeder Quadratmeter Monokultur, der mit Glyphosat besprüht wird, muss wieder Agroforstwald werden, mit Biodiversität, mit gesunden Böden. Es braucht Bauern, die fair bezahlt werden, keine Kinderarbeit und Verpackungen, die man recyceln kann. Also dieses ganze Paket. Und das ist diese intrinsische Motivation. Und jede Packung Nukao, die mehr verkauft wird im Vergleich zu einem konventionellen Produkt, macht da schon einen Unterschied. Ja, und das treibt uns halt sehr, sehr krass an.
Christian, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Danke für die Fragen, und ich hoffe, es war was Spannendes dabei.
Ja, in jedem Fall.
Ciao.
Ciao.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.